Herzlich willkommen zum Podcast von Social Mediator. Hier geht es rund um das Thema Kommunikation, Mediation und gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Von und mit Thomas Jenrich, Social Mediator, dem Leben dienen.
In diesem Podcast Dialog statt Drama beziehe ich mich auf das sogenannte Kartenset Gewaltfreie Kommunikation vom Junfermann Verlag. Das sind 40 Karten in einer Box drin. Empathische Impulse für den Alltag steht vorne drauf. Auf den Karten ist auf der Vorderseite eine Aussage aus der GfK-Welt. Und wenn man die Karte umdreht, auf der Rückseite dann steht eine Erläuterung von den Autorinnen. Dieses Kartenset verwende ich regelmäßig und sehr gerne in meinen Ausbildungen und in meinen Weiterbildungen, um den Teilnehmerinnen einen schnellen Einstieg in die GfK-Welt zu ermöglichen. Heute ziehe ich eine Karte raus, werde sie besprechen und auch meine Gedanken dazu für Sie erläutern. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Dialog statt Drama. Heute habe ich wieder einen Studiogast und zwar Sabine. Sabine, stell dich doch bitte selber vor. Erzähl mal so, was du so machst, zu deinem beruflichen Hintergrund. Du hast ja meinen Podcast schon ab und zu mal gehört und diesmal sprechen wir ja über eine neue Karte beziehungsweise über eine neue weitere Aussage aus der GfK-Welt.
Ja, danke dir. Ich freue mich echt, heute hier bei dir im Podcast zu sein. Also, wo fange ich an? Ich arbeite jetzt seit, gut 15 Jahren in der Wirtschaft. Vor allem mit Teams und Führungskräften. Mein Schwerpunkt im Grunde, wie Kommunikation im Unternehmensalltag gelingen kann. Gerade dann, wenn es knirscht. Ich begleite Teams in Veränderungsprozessen, unterstütze bei Feedback-Kultur, bei Konfliktklärung und, auch bei diesen feinen, oft unsichtbaren Teamdynamiken, die einen ganz schön auf Trab halten können. Die GfK, also die gewaltfreie Kommunikation, habe ich für mich vor ein paar Jahren entdeckt. Erst so ganz klassisch in einer Weiterbildung und dann im echten Leben ausprobiert. Und ich war echt überrascht, wie klar strukturiert und gleichzeitig wirksam sie ist. Gerade in Meetings, bei Missverständnissen oder wenn es um Verantwortung geht. Was ich besonders mag, dass die GfK nichts beschönigt. Sie macht einfach ehrlich, was in mir los ist, ohne dass ich dabei den Finger auf andere zeige. Und sie hilft mir, rauszukommen aus dieser Dramakommunikation und rein in echte Klarheit. Ja, und jetzt bin ich natürlich neugierig, welche Karte du heute aus dem Ärmel ziehst.
Vielen Dank, Sabine. Dann darf ich dich ja als richtigen GfK-Profi ansehen. Das macht mir immer Freude, mit Experten zu sprechen. Ja, da hast du schon ein paar total wichtige Dinge angesprochen, gerade in der Wirtschaft, in der Unternehmenswelt. Tut man sich mit der GfK manchmal so ein bisschen schwer, weil die Leute halt denken, wir reden nicht über Gefühle, was ja per se tatsächlich gar nicht stimmt. Wir reden immer auch über Gefühle. Wenn es ein Sachkonflikt wäre, dann müsste ich nur einen Fachmann, der sich mit der Maschine auskennt, anrufen oder eine Gebrauchsanleitung lesen und dann wäre der Konflikt aus der Welt. Das ist ja einfach, passiert auch durchaus, aber aus meiner Erfahrung haben die meisten Konflikte eine Störung auf der Beziehungsebene und die muss halt zuerst geklärt werden, bevor die Sachebene geklärt werden kann. Und dafür ist die GfK, finde ich, auch sehr hilfreich. Gut, auf der heutigen Karte steht drauf, hören wir uns mal kurz an, was da drauf steht.
Wir sind niemals wütend, weil jemand anders etwas gesagt oder getan hat.
Das mag ich schon auch irgendwie, so dieses bisschen, diese verknappte Aussage, das gefällt mir. Da kann man jetzt sagen, stimmt oder stimmt nicht. Am besten ist, wenn man sagt, das ist meine Empfehlung immer, kommt drauf an. So diese absoluten Aussagen wollen ja, glaube ich, auch so ein bisschen, ich sag mal, provozieren, einen Widerstand erzeugen, so ein bisschen die Leute auf Blutdruck bringen, um sie dazu zu veranlassen, über das Thema nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen, was wir heute tun. Wie siehst du denn, was denkst denn du über diese Aussage? Wir sind niemals wütend, weil jemand anderes etwas gesagt oder getan hat.
Ja, da sprichst du echt was Wichtiges an. Und ich sag dir, diese Aussage hat im Business-Kontext wirklich Sprengkraft. Ich habe das so oft erlebt. Menschen sagen sowas wie, ich bin wütend, weil der Kollege mich übergangen hat. Oder ich bin sauer, weil mein Chef mir das einfach so hingeknallt hat. Und wenn du dann sagst, du bist nicht wütend wegen dem, was der andere gemacht hat, dann wirst du oft angeguckt wie ein Auto. So ein Blick nach dem Motto, ja, und warum denn sonst, bitte? Für mich ist das ja eher eine Einladung, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht im Sinne von Schuld, sondern eher so, was passiert da eigentlich in mir? Was wird da gerade berührt? Weil klar, das Verhalten des anderen kann ein Auslöser sein. Aber die eigentliche Ursache für meinen Ärger liegt in meinen eigenen nicht erfüllten Bedürfnissen. Und das ist, finde ich, total machtvoll. Weil wenn ich da hinschaue, dann komme ich raus aus dieser Ohnmacht, aus dem automatischen Reagieren und rein in eine aktive, bewusste Haltung. Im Arbeitskontext heißt das dann vielleicht, ich bin wütend, weil mir Klarheit wichtig ist und die habe ich in dem Moment nicht bekommen. Oder ich bin ärgerlich, weil ich mir mehr Mitbestimmung wünsche. Und wenn ich es so formuliere, kann ich mich zeigen, ohne den anderen gleich anzugreifen. Klar, das passiert nicht von selbst, das ist kein Automatismus. Das braucht echt Reflexion. Und oft auch jemanden, der dich dabei ein Stück begleitet, diesen Schritt zu machen.
Oh ja, da ist schon vieles dran, was ich auch so sehe. Ich finde es echt mutig, wenn du jemanden fragst, der von sich behauptet, er sei wütend, weil der Chef oder weil der Kollege etwas gesagt oder getan hat, und du ihn dann fragst, du ihm sagst, du bist nicht wütend wegen dem anderen. Das braucht schon echt Mut. Weil wenn jemand wütend ist, dann hat er ja so einen gewissen Ressourcenmangel, ich nenne es mal so, ein bisschen euphemistisch, dann ist er ja sehr begrenzt in seinen Ressourcen. Er hat ja gar nicht die Kraft, einen Perspektivwechsel, den du ihm dann vorschlägst oder hinschmeißt, darauf einzugehen, weil er ist so beschäftigt mit seiner Wut. Das braucht ja alle Ressourcen. Da ist er so dicht mit der Nase dran, dass er gar keinen Abstand reinkriegt. Wie gesagt, ich finde es schon sehr engagiert von dir, aber es passt vielleicht auch zu dir. Und reflektieren geht ja immer erst so in einer Art Nachbetrachtung. Aber hören wir uns doch mal kurz an, was auf der Karte hinten drauf steht. Das ist nämlich Folgendes.
Wenn wir in unserer Wut andere beschuldigen oder bestrafen, dann drücken wir diese Wut nur unvollständig aus. Hilfreicher ist es, einerseits andere Personen von der Verantwortung für unseren Ärger zu trennen und andererseits klar zwischen Auslöser und Ursache unserer Wut zu unterscheiden. So mag das Verhalten anderer Personen zwar Auslöser für Ärger und Wut sein. Die Ursache für diese Gefühle jedoch liegt stets in unseren eigenen, unerfüllten Bedürfnissen.
Ja, das triffst du wirklich genau. Wenn jemand richtig wütend ist, dann ist da oft überhaupt kein Raum mehr für Differenzierung. Da ist einfach Dampf im Kessel. Punkt. Und genau deswegen finde ich diesen Satz auf der Rückseite so wertvoll, weil er uns erinnert. Wut an sich ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie wir mit ihr umgehen. Das ist entscheidend. Ich mag besonders diesen Punkt mit dem unvollständig ausdrücken. In vielen Unternehmen gilt Wut ja gar nicht als erlaubte Emotion. Entweder wird sie runtergeschluckt und wird irgendwann zynisch oder passiv-aggressiv, oder sie platzt halt raus mitten im Meeting und alle schauen betreten weg. Beides nicht gerade hilfreich. Und das, was die GfK für mich da so revolutionär macht, ist diese Idee. Wut ist ein Weckruf. Sie sagt mir, hey, da ist ein wichtiges Bedürfnis von mir, das gerade zu kurz kommt. Und wenn ich das erkenne, dann wird die Wut plötzlich zu einem Wegweiser und nicht zu einem Kampfmittel. Ich habe in Teamtrainings manchmal so Minisätze eingeführt, ganz alltagstauglich, wie ich merke gerade, dass mich was richtig aufwühlt. Kann ich kurz sortieren, was da los ist? Oder ich habe da ein Bedürfnis, das sich gerade sehr meldet, darf ich das kurz benennen? Das sind keine fertigen Floskeln, klar, aber sie öffnen Räume, sie signalisieren, ich übernehme Verantwortung für das, was in mir passiert, ohne den anderen sofort in die Schuldecke zu stellen. Und das macht einen riesigen Unterschied für die Teamtour. Aber, wie du sagst, das braucht Distanz, Reflexion, Training und in der Hitze des Gefechts mal einfach atmen. Das ist oft schon der erste kleine Schritt in Richtung Giraffe.
Ja, atmen ist sicher immer hilfreich. Ich denke, du meinst damit tief Luft holen, einen Schritt zurückgehen, eine Pause machen, den Körper wieder mit Sauerstoff füllen, tief durchatmen, entspannte den Körper. Du hast jetzt viele Punkte angesprochen, da weiß ich jetzt gar nicht, auf was ich zuerst eingehen soll. Ich finde, Wut sei ein Weckruf. Absolut. Ich finde, der Weckruf fängt tatsächlich schon eher an, da ist er halt jetzt besonders laut mit dieser Wut. Und zwar fängt der Weckruf eigentlich schon an beim Ärger. Wenn ich nämlich diesen Ärger schon beginne runterzuschlucken, dann ist es wie so ein Kochtopf, wie so ein Schnellkochtopf. Wenn da kein Ventil dran ist, dann kocht der Ärger halt hoch zu Wut. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jedes Mal mit meinem Kollegen oder mit meinem Chef oder mit einer anderen Person in ein Ärgergespräch gehen muss, dass ich mich mal kurz innerlich zurückziehe und entweder im Moment, wenn ich es kann, wenn ich es nicht kann, aus zeitlichen oder aus Ressourcengründen, am Abend auf dem Heimweg mal kurz mal zu reflektieren und innezuhalten, was ärgert mich denn gerade? Oder was hat mich heute tagsüber geärgert? Was war das? Wut ist halt diese gesteigerte Form von Ärger. Und wenn ich den Ärger vorher schon transformieren kann, zu ihm die Energie rausnehmen kann und sie umwandeln kann, Ärger und Wut sind nicht schlecht, das sind halt nur Anzeiger. Und dann reflektieren und mir überlegen kann, woher kommt denn dieser Ärger, aus welchem unerfüllten Bedürfnis, dann werde ich ja gar nicht mehr so oft wütend. Dann muss ich mir diese Peinlichkeiten, kann ich mir ersparen. Also Wut, wenn sie schon so weit vorangeschritten ist, sind die Ressourcen nahezu bei Null, dann brauche ich viel Zeit und am besten jemanden, finde ich, unbedingt jemand von außen, der am besten mit GFK-Bordmitteln drauf schaut, zuhört und mit mir in ein GFK-Wut-Transformationsgespräch geht. Ich nenne das mal so. In meinen GFK-Trainings und GFK-Coachings taucht immer wieder mal auch das Thema Ärger natürlich auf, im beruflichen oder auch im privaten Kontext, dass Menschen in einer Wut verstecken und das manchmal über eine lange Zeit, über Tage, Wochen, vielleicht sogar über Monate. Und dann ist es so einfach zu sagen von außen, guck mal nicht auf den anderen, guck mal mehr auf dich, weil man ist ja so auf den anderen fixiert, man hockt ja fast wie das Kaninchen vor der Schlange, weil man denkt, ich brauche doch den anderen, dass ich aus meiner Wut herauskomme. Er ist doch verantwortlich, diese Person. Ich habe doch schon alles probiert. Also ich brauche den anderen doch. Er oder sie muss doch was tun oder die Situation muss sich doch ändern. Ich habe doch schon alles probiert, als ich noch ärgerlich war. Wenn ich ärgerlich bin, dann habe ich noch ein bisschen Ressourcen übrig. Dann probiere ich noch, die Dinge zu ändern oder den anderen zu ändern, was eh nicht klappt, aber ich probiere es trotzdem. Dann probieren wir, den anderen zu ändern. Und wenn unsere Ressourcen oder wenn unsere Strategiemöglichkeiten aufgebraucht sind, dann ist der Ärger immer noch da, aber der steigert sich jetzt dann zur Wut, weil jetzt kommt man so eine Ohnmacht rein. Eine Ohnmacht, die uns suggeriert, wir können nichts tun. Und dafür gibt es einen schönen GFK-Prozess, der diesen Ärger transformieren kann. Und es dauert manchmal ganz schön lange, dass diese Menschen aus dieser Wut herauskommen, aussteigen können. Dafür braucht es dann von dem GFK-Coach, von diesem GFK-Begleiter so ein liebevolles, hartnäckiges Dranbleiben. Das wird ja vorher abgesprochen. Aus meiner Erfahrung in und mit diesen Prozessen, es braucht unbedingt jemanden von außen, der einem dabei hilft. Weil sonst ist es, da selber rauszukommen, also aus Wut, aus so einer festgefahrenen Wutsituation, kriegt man alleine ganz, ganz schwer hin. Also es mag vielleicht gelingen, aber dauert viel mal länger, als man jemanden hat, der einen dabei begleitet.
Du beschreibst das so lebendig, als ob dieses im Kopf wieder jemand einmal tief durchatmet und sagt, okay, ich kann wieder was tun. Und genau das ist ja oft der Gamechanger. Raus aus diesem Ohnmachtsgefühl und zurück ins Gestalten. Ich finde, da zeigt sich eine Kraft der GFK, die oft unterschätzt wird. Sie ist nicht nur eine Sprache der Verbindung, sondern auch eine Sprache der Selbstermächtigung. Und damit meine ich nicht, ich mache jetzt einfach mein Ding und der andere ist mir egal, sondern eher, ich übernehme Verantwortung für mein Erleben und ich schaue, welche Handlungsmöglichkeiten ich wirklich habe. Du hast auch einen richtig starken Punkt gemacht mit dem Thema Lernen für die Zukunft. Das ist für mich echte Nachhaltigkeit. Wenn jemand einmal erlebt hat, wie es sich anfühlt, nicht mehr in dieser Endlosschleife von Schuldzuweisungen festzustecken, sondern die eigene Handlungsfähigkeit wieder zu spüren, dann ist das wie ein Muskel, der trainiert wurde. Und beim nächsten Mal fällt es leichter, früher innezuhalten und sich zu fragen, okay, was brauche ich gerade, statt direkt in die Empörung zu springen. Und weißt du, für mich hat das auch was mit Würde zu tun. Die Person holt sich ihre Würde zurück, nicht weil sie gewonnen hat, sondern weil sie wieder aus ihrer Mitte heraus sprechen kann. Und genau da entsteht oft dieser Raum für echte Begegnung. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich merke, ich wünsche mir Orientierung. Wie könnten wir das im Team besser leben? Und zack, plötzlich reden wir nicht mehr über Schuld, sondern über Gestaltung. Klar, leicht ist das nicht. Manchmal braucht es Begleitung, manchmal auch ein bisschen Zeit. Aber dieser Moment, den du beschreibst, wenn jemand innerlich die Ärmel hochkrempelt, das ist für mich pure GfK-Energie. Da passiert Transformation.
Ja, Sabine, gefällt mir, wie du das ausdrückst. GfK-Muskel. Ja, kann man trainieren. Use it or lose it. Bei Nicht-Trainieren schlaft er wieder ab. Ich erlaube mir eine kleine Anmerkung. Ich weiß, ich bin da manchmal ein bisschen GfK-pingelig, hat aber auch einen guten Grund. Worte haben eine Kraft. Worte machen und sagen etwas aus. Und anstatt zu sagen, ich wünsche mir Orientierung, habe ich von dir gehört, schlage ich vor zu sagen, ich brauche Orientierung, weil Orientierung ist ein Bedürfnis. Erstens mal ist Wünschen und Brauchen in der GfK eine Schlüsselunterscheidung. Also es sind tatsächlich große Unterschiede. Wünschen bringt uns nicht in die Eigenverantwortung, Bedürfnisse schon. Und so eine gute Übersetzungshilfe ist für mich halt, dass im Englischen das Wort Bedürfnis need heißt, das Hauptwort, und das Verb heißt auch need. Und wenn man es übersetzen, heißt brauchen, und deswegen wünsche ich mir kein Bedürfnis, sondern ich brauche ein Bedürfnis. Ich weiß, da bin ich ein bisschen vielleicht haarspalterisch, aber wir wollen hier, glaube ich, mal genau drauf schauen. Und im Alltag bin ich auch nicht von der GfK-Polizei und sage irgendwie, das heißt aber nicht wünschen, das heißt brauchen, das tue ich natürlich nicht. Da würde ich mich ja unbeliebt machen bei meinen Mitmenschen. Also anstatt zu sagen, ich wünsche mir Orientierung, schlage ich vor, ich brauche Orientierung. Wünsche fragen halt in aller Regel nach Strategien, brauchen fragt halt nach Bedürfnissen. Um das so ein bisschen rauszukriegen, um zu unterscheiden, fällt mir immer vom Jesper Juhl, der leider auch schon verstorbene dänische Familientherapeut, bei dem ich eine Ausbildung machen durfte in Wien, eine schöne Aussage dazu ein. Und zwar lautet, die Kinder wünschen sich ein Eis, der Wunsch, brauchen aber Liebe, Bedürfnis. Und das ist so knapp und so klar, die Beschreibung des Unterschiedes zwischen Wunsch und Bedürfnissen.
Danke dir wirklich. Ich liebe solche feinen Differenzierungen. Und nein, du bist da überhaupt nicht pingelig. Für mich ist das eher präzise in der Haltung. Und das passt total, gerade wenn wir hier so tief in die GfK eintauchen. Du hast völlig recht, ich brauche Orientierung. Ist einfach kraftvoller, als ich wünsche mir Orientierung. Das eine ist der Ausdruck eines universellen menschlichen Bedürfnisses. Das andere klingt eher wie so ein netter Zusatz, wenn's halt gerade passt. Und wenn ich im Team oder auch nur mit mir selbst auf dieser Bedürfnisebene bleibe, dann ist brauchen einfach das ehrlichere, klarere Wort. Dein Jesper-Juhl-Vergleich, großartig. Kinder wünschen sich ein Eis, aber brauchen Liebe. Das bringt's wirklich auf den Punkt. Und ganz ehrlich, das passt auch wunderbar in die Unternehmenswelt. Da wird so oft über Wünsche gesprochen. Ich hätte gerne einen modernen Arbeitsplatz, ich wünsche mir mehr Mitspracherecht. Aber der eigentliche Schlüssel liegt darin, das zu benennen, was ich wirklich brauche. Zum Beispiel Wertschätzung, Sicherheit, Einfluss, Vertrauen. Und ja, im Alltag nutze ich das Wort wünschen manchmal ganz bewusst, so ein bisschen strategisch weich, einfach weil ich merke, brauchen. Könnte in manchen sehr sachorientierten Runden zu fordernd rüberkommen. Aber innerlich ist mir dabei glasklar, ich formuliere gerade ein Bedürfnis und das lebt vom Bewusstsein, dass ich es brauche. Deshalb danke dir auch für die Erinnerung, das so sauber zu halten. Denn genau das ist doch der Sinn von diesem Podcast. GfK nicht weich zu spülen, sondern sie in ihrer Klarheit und Tiefe verständlich zu machen.
Okay, Sabine, High Five. Vielen Dank, dass du nicht nachtragend bist. Hey, aber weißt du was, die Idee von dir gefällt mir gut, zu sagen, dass du das Wünschen strategisch weich einsetzt. Ich habe so verstanden. Also bewusst einsetzt, weil du denkst, brauchen wäre vielleicht zu fordernd. Interessant. Ich denke mal drüber nach. Habe ich bis jetzt noch nicht getan. Gut, also wir haben jetzt schon relativ lange und ausführlich gesprochen, Sabine. Ich möchte den Podcast immer relativ knapp halten. Und ich frage dich jetzt mal so nach einem kleinen Resümee unseres kurzen Gesprächs. Also was ist denn so ein kurzer Erkenntnis von dieser Aussage, dass man ja niemals wütend ist, weil jemand anders etwas gesagt oder getan hat, Sabine?
High Five zurück. Und hey, ich bin nicht nachtragend, ich bin GfKlerin. Ich fand es wirklich total bereichernd, mit dir zu sprechen. Und danke dir, dass du diesen Raum so klar und gleichzeitig so einladend hältst. Zu deinem Resümee-Wunsch, was ich für mich aus unserem Gespräch mitnehme und was ich gern auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, ist: Wut ist kein Fehler. Sie ist ein Hinweis, ein inneres Signal. Da stimmt gerade etwas nicht für mich. Der Auslöser mag außen liegen, klar, aber die Ursache liegt in mir, in dem, was mir wichtig ist und was im Moment zu kurz kommt. Und wenn ich das erkenne, dann kann ich Verantwortung übernehmen. Nicht für den anderen, sondern für mich. Und genau aus dieser Eigenverantwortung heraus entstehen neue Handlungsräume, selbst dann, wenn der andere sich noch nicht verändert. Für mich ist GfK in solchen Momenten wie eine mentale Navigation. Sie hilft mir, mich selbst wiederzufinden, wenn ich im Nebel der Emotionen die Orientierung verliere. Und ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wieder mal bei dir im Podcast zu sein. Es ist einfach eine Bereicherung, mit jemandem zu sprechen, der GfK mit so viel Tiefe und Klarheit lebt. Danke dir.
Vielen Dank, Sabine. Ich bedanke mich auch bei dir. Ich hab da ein paar schöne Sachen mit von dir gehört und mitbekommen, die ich mal so ein bisschen mit mir spazieren tragen werde und mal schauen, was dabei rauskommt. Also dieses Feedback kann ich echt nur erwidern. Mir gefällt an diesem Satz: Wir sind niemals wütend, weil jemand anders etwas gesagt oder getan hat. Also mir gefällt daran, dass er so unverdächtig daherkommt, fast so ein bisschen frech. Und es steckt dahinter tatsächlich dieser Perspektivwechsel drin, der so entscheidend in der GfK ist und der GfK auch so innewohnt, dass wir nicht die Verantwortung in diesem Fall für die Wut jemand anders oder einer Situation übertragen. Wenn wir andere Menschen für unsere Gefühle verantwortlich machen, sind wir emotional doch nicht erwachsen. Ich bin wütend, weil der Sportverein, ich bin wütend, weil die Politik, da bin ich doch, gebe ich meine Verantwortung für meine Gefühlswelt ab. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne bei Gefühlen auch in die Eigenverantwortung gehen und bei mir nachsehen, woran liegt es denn? Weil da kann ich ja was ändern. Und das heißt in dem Fall, ich sehe mal nach, welches Bedürfnis unerfüllt ist hinter Wut. Und es muss ja wahrscheinlich in einem hohen Maße unerfüllt sein, sonst wäre das Gefühl ja nicht so stark. Und dann habe ich wieder die Möglichkeit, Kontrolle über meine Gefühlswelt zu erhalten. Und ich finde es immer total spannend in der GfK, und da stimme ich auch dir total zu. Wut ist natürlich kein Fehler. Wut ist ein Indikator, ein großer Anzeiger für ein unerfülltes Bedürfnis.
So, das war's auch schon wieder für heute mit einer Inspiration aus der GfK-Welt, gewaltfreie Kommunikation. Ich habe Ihnen dazu meine Gedanken vorgetragen und erläutert. Es würde mich freuen, wenn es für Sie eine gewisse Bereicherung war und vielleicht auch eine Erweiterung, um auf das Leben zu blicken und auf das gemeinsame Miteinander zu blicken. Für mich ist die GfK tatsächlich nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext eine Bereicherung. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich es wirklich sehr freuen, falls Sie noch ein paar GfK-Übungen oder weiterführende Informationen suchen, dann können Sie sich mal auf meiner Webseite umsehen, socialmediator.de. Ja, und ich freue mich auf ein Wiederhören. Machen Sie es gut!